Ein Millionärssohn aus Zürich zieht 1967 nach Berlin, um Filmregisseur zu werden.
Er gründet mit seiner großen Liebe eine Kommune und wird wenige Jahre später von der Polizei als Terrorist erschossen. Das ist die wahre Geschichte von Werner Sauber.
Wir denken über eine Story nach, die unbedingt mal verfilmt werden müsste. Wir, das sind die Zürcher DrehbuchautorInnen Barbara Sommer
und Plinio Bachmann.
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich.
Ja, von Zürich aus gibt es einige erzählenswerte Verbindungen zur RAF und anderen anarchistischen Organisationen. Ich möchte vorab eine Auswahl der Quellen nennen, die wir benutzt haben. Bendlistraße von Andreas Tobler rekonstruiert die Ereignisse rund um den Fenstersprung von 1972, der zur Entdeckung eines Waffenlagers geführt hat. Daniel de Roulet porträtiert in seinem Roman Double unter anderem den Helden unserer heutigen Ausgabe. Vor allem zehren wir aber von Ulrike Edschmidts Roman von 2013 Das Verschwinden des Philipp S., erschienen im Surkamp Verlag. Das ist ein autobiografischer Roman, in dem keine Ulrike, sondern nur ein Ich spricht und nur ein Philipp S., kein Werner Sauber genannt wird. Ein tolles Buch, ein zart geschriebener Roman, dessen literarischer Qualität wir hier nicht gerecht werden. Wir greifen uns daraus nur die Informationen. Der Film, den wir uns heute vorstellen wollen, handelt von der Liebe zwischen zwei jungen Menschen in den revolutionären Zeiten von 68. Wir sind im terroristischen Milieu zwischen der RAF in Berlin und der Bendlistraße in Zürich. Es ist die Liebe zwischen der deutschen Literaturstudentin und Textilkünstlerin Ulrike Edschmidt und dem Filmstudenten Werner Sauber aus Zürich. Die Geschichte endet auf jeden Fall tragisch, da Werner Sauber im Kugelhagel eines deutschen Polizisten stirbt mit blutjungen 28 Jahren. Aber sie beginnt als eine Geschichte von persönlichem Aufbruch, von Idealismus, von Hoffnung auf gesellschaftlichen Umbruch und von Liebe. Eine Liebe, die Momente schwebenden Glücks bereithält, die aber an der Frage zerbricht, ob man ein Recht auf das persönliche Glück hat oder ob man sein Leben für den höheren Zweck, für den Kampf gegen die Mächtigen opfern muss. Puh, also sicher kein reines Feel-Good-Movie, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Story, die ganz direkt mit Zürich zu tun hat. Barbara, wir haben uns eingelesen und versuchen jetzt mal die Fakten zu versammeln, also sozusagen die Mise en place der Zutaten für unseren möglichen Film bereitzulegen.
Vielen Dank, Pline, für die Einführung. Ich bin jetzt schon ganz hibbelig und nervös, so emotional, wie diese Geschichte klingt und so aufregend, wie die klingt. Und du hast gesagt, du würdest erstmal ganz kurz durch die historischen Fakten durchführen, damit wir genau wissen, wo wir uns eigentlich historisch bewegen.
Ja, ich würde vorschlagen, wir erzählen jetzt einfach mal, wer dieser Werner Sauber überhaupt war, wo er kommt. Und ich fange mal an. Bitte unterbrich mich, wenn ich Unsinn erzähle oder...
Also, ganz sicher.
Was wir wissen, ist Werner Sauber. Also wir kennen den Namen Sauber. Peter Sauber ist der legendäre Rennfahrer und Rennstallgründer. 2005 Schweizer des Jahres. Werner Sauber ist sein kleiner Bruder und hatte jetzt nicht so gerade das Zeug dazu, Schweizer des Jahres zu werden. Die Familie hat nie gerne über ihn gesprochen und das ist bis heute so. In die Todesanzeige 1975 schrieb die Familie damals, der Tod löscht das Trennende. Aber bis heute ist Werner Sauber das schwarze Schaf der Familie.
Vielleicht nur ganz ergänzend, Werner Sauber und Peter Sauber sind am Zürichsee in Zollikon aufgewachsen, richtig?
Nicht in Zollikon, sondern an der Grenze zu Zollikon. Das ist die Resedastraße bei der Flügasse, Bahnhof Tiefenbrunn, die Gegend. Das Haus steht noch, es ist eine prächtige Jugendstilvilla. Die Familie war sehr reich. Das Geld kam mütterlicherseits von einem Unternehmen, das Verkehrsampeln geliefert hat, und zwar in dem Moment, als Verkehrsampeln eingeführt wurden, also Multiplikator mal 1000. Die Familie war sehr reich, mit Hausangestellten, und in diesem bürgerlichen, großbürgerlichen Haus gab es wenig Verständnis für die Künstlerseele des kleinen Werner, viel mehr Verständnis für den Rennfahrer.
Also Plinio, da müsste ich dich ganz kurz unterbrechen. Es gibt nämlich in dem Roman Double von Daniel de Roulet ein Porträt von diesem Haus. Und das möchte ich kurz vorlesen. Ich zitiere. Bei ihm zu Hause war es grauenhaft. Die Eltern lebten in einer Villa, aber die war wie eine Burg oder Festung. Da herrschte eine kalte, urprotestantische, eiskalte Atmosphäre. Als er 20 wurde, bekam er zwar ein Auto, Geld gaben sie ihm jedoch keins. Aber er wollte auch keins. Wie er funktionierte, das war auch ein starkes Auflehnen gegen das Elternhaus. Er hatte einen extremen Gerechtigkeitssinn, er war ein hervorragender Fotograf und ein supersensibler Typ.
Der Werner wollte, also der ist 47 geboren, wollte Maler werden, Grafiker, bis er dann beschlossen hat, 1967 an die frisch gegründete Filmschule in Berlin zu gehen, um Filmer zu werden. So, und damit geht eigentlich dann so der Teil des Lebens los, der uns interessiert für unsere Geschichte.
Ja, der Werner war ja ganz kurz doch eine Hoffnung für die Familie. Er hat doch, bevor er in Berlin angenommen wurde an dieser Filmhochschule, hat er doch bereits mit einem Film bei den Solothurner Filmtagen auf sich aufmerksam gemacht in der Schweiz. Also er war eine Hoffnung als Künstler.
Als Künstler war er eine Hoffnung, er war auf jeden Fall ein begabter, junger Kerl. Und die Eltern haben das vielleicht nicht begrüßt, aber soweit geduldet. Der Werner Sauber ist auch mit einem monatlichen Scheck von der Mutter in Berlin angetreten. Also zum Bruch oder zu den Problemen kommt's dann erst später. In Berlin war schon Ulrike Edschmidt eine Literaturstudentin, die war 7 Jahre älter, hatte schon ein Kind. Und die haben sich in den allerersten Tagen, als Werner in Berlin war, kennengelernt.
Wie alt war das Kind damals?
Das Kind war 2 Jahre. So, also die hatte ein 2-jähriges Kind und eben schon eine Vergangenheit mit dem Vater. Das war gerade so in Trennung. Und Ulrike hat die Filmakademie besucht, um das Telefon, das dort war, zu benutzen, um von dort aus ihren Umzug zu organisieren. Und das kriegt der frisch angereiste Werner, kriegt das mit und bietet Hilfe an. Er würde ihr da helfen beim Umzug. Und die schaut ihn an und denkt, was ist denn das für ein komischer Typ, angezogen wie ein Prinz. Also der war so richtig in teuren Klamotten, mit teuren Schuhen, maßgeschneiderte Lederschuhe, weißer Seidenschal.
Dandy?
Ja, also schon so ein, ja, also anders als die anderen Berliner in der Zeit, würde man sagen. Und auffallend für Ulrike war, dass er so einen seltsamen Gürtel getragen hat, der nicht gepasst hat zum Rest seiner Kleider, nämlich so ein Schweizer Kälbergurt, also so einen schwarzen Ledergurt mit so aufgenieteten Kühen, wie man sie vielleicht heute im Heimatwerk kriegt. Ja, die Ulrike hat übrigens schreibt in ihrem Buch, auf das wir dann noch kommen, er hätte ausgesehen wie Bonifatius Auerbach auf dem Gemälde von Hans Holbein dem Jüngeren. Also irgendwas von Natur aus Adliges muss der so in seiner Anmutung gehabt haben. Ein schlanker, großer, hagerer, gut aussehender Kerl mit intensivem Blick.
Es wirkt auch ein bisschen so, wie wenn du eine Kunstfigur beschreiben würdest, so, also wie ein inszenierter Auftritt.
Ja, und das ist kein Zufall, und das ist, glaube ich, ein Thema, was uns jetzt immer wieder begegnen wird, dass das Selbstdesign von diesem Werner, das ist entscheidend. Also der kam tatsächlich in eine Rolle da an, die er sich selber gegeben hat, die schon einen ersten Schritt vom Elternhaus weg war. Er hat sich auch nicht mehr Werner genannt, sondern Philipp. Er ist jetzt Philipp Sauber, das ist sein zweiter Vorname. Und in diesem Kostüm des jungen Poeten steigt er da ein in Berlin. Er hilft dann tatsächlich Ulrike beim Umzug und zieht sofort, also bleibt dann, hat geholfen, um zu bleiben, zieht bei ihr ein. Und die fangen so eine junge, frische Beziehung an. Sofort ist er der jugendliche Stiefvater dieses kleinen Kindes und steigt da voll ein.
Also er zieht nach Berlin, er geht auf die Filmschule und findet gleichzeitig eine Kleinfamilie.
Genau, gründet so eine Art Kleinfamilie in einer lauten Wohnung irgendwo bei Bahngleisen in Berlin. Übrigens, was ich noch lustig finde, seine Vorbilder, die er angibt, seine künstlerischen bei der Aufnahmeprüfung an die Filmschule, sind Georg Büchner, Beethoven, Stravinsky und die Rolling Stones.
Interessante Mischung.
Ja, also an den Rolling Stones erkennt man die Zeit und ansonsten sieht man, dass der aus einer anderen Sphäre kommt. Der ist in den, und darauf kommen wir jetzt gerade, in der politisch bewegten Gegenwart von Berlin noch gar nicht angekommen. Immerhin ist Benno Ohnesorg schon erschossen worden. Also die Zeichen stehen schon auf Krawall und die Spannungen zwischen den Jungen und der Springerpresse, die sind schon voll losgegangen.
Also der, nur das noch einmal zu fixieren, der kommt 1968 nach Berlin, ne?
Nein, 67, im Spätsommer 67.
Also kurz nach der Ermordung von Benno Ohnesorg, die ja am 2. Juni war. Vielleicht hier auch noch kurz zu erwähnen, weil die Bewegung 2. Juni, die auf diesen Mord ja Bezug nimmt, wird später ein wichtiger Teil in Werner Saubers Leben.
Ja, ich glaube, die haben alle gesagt, wir sind Benno Ohnesorgs. Und deshalb hat sich die Bewegung dann auf den 2. Juni benannt. Der erste Film, den Werner an der Schule macht, ist so ein richtiger Kunstfilm. Der einsame Wanderer. Den kann man heute noch schauen auf dem Internet. 20 Minuten pures Leiden,
würde ich sagen. Aber man muss doch sagen, er hat bei Harun Faruqi gearbeitet und Harun Faruqi findet eigentlich lobende Worte für Werner Sauber und spricht von ihm als einem Ausnahmetalent, auch in Bezug auf diesen Film.
Der Film ist formal total gestaltet und zeugt von einem großen ästhetischen Ehrgeiz und ist bis ins letzte ästhetische Detail kontrolliert. Und sieht so ein bisschen aus wie ein expressionistischer Stummfilm. Aber bei der Premiere des Films wurde Werner ausgebuht von seinen Mitstudenten. Weil im gleichen Jahrgang war ein Kommilitone von Werner Sauber, das war Holger Mainz, der seinen Film gezeigt hat. Und der hatte den Titel «Wie man einen Molotow-Cocktail macht». Oder die Herstellung eines wie baue ich einen Molotow-Cocktail? Also auf der einen Seite der einsame Wanderer von Werner Sauber und auf der anderen Seite, wie baut man einen Molotow-Cocktail? Und das war natürlich eher der Film der Zeit. Im Hintergrund am Ende des Films, das Original ist verschollen, niemand weiß mehr genau, wie der Film ausgesehen hat, aber man sagt, im Hintergrund dieses brennenden Autowracks, auf das dieser Molotow-Cocktail geschmissen wurde in dem Film von Holger Mainz, war dann schon der Schriftzug von Axel Springer AG zu lesen. Und das ist vielleicht ganz wichtig, die Axel Springer Presse, also Bild insbesondere, das ist der Feind der 68er-Bewegung in Berlin. Und auch zu Recht, weil die Springer Presse hat unheimlich bösartig den Konflikt angeheizt und die zum Teil ja ernsthaften Anliegen dieser Jugendbewegung desavouiert und die von Anfang an zu Terroristen erklärt oder zu auf jeden Fall zu Abschaum, zu niederen Subjekten und quasi diese harte Reaktion des autoritären Arms des Staates, der Polizei, wie mit angefacht.
Also da vielleicht noch eine ganz kurze Fußnote oder Ergänzung dazu, damit man historisch nochmal verortet ist. Also die Studenten demonstrieren zu der Zeit vor allem gegen Amerika und deren Krieg in Vietnam.
natürlich auch gegen die Generation der eisern schweigenden Nazi-Eltern.
Und aber auch gegen den amerikanischen Kapitalismus und Imperialismus natürlich. Dem zuvor gab es ja schon, es gab ja schon vorher dieses berühmte Pudding-Attentat von Fritz Teufel auf den amerikanischen Botschafter. Das war noch ein symbolisches Attentat, auf das aber die Staatsmacht sehr aggressiv mit echter Gewalt geantwortet hat. Und jetzt kommt es eben genau zu dem Ereignis 1968, dass auch das Leben unseres Werner Saubers entscheidend eine Wendung weitergedreht hat. Und das ist das Attentat auf Rudi Dutschke. Rudi Dutschke, einer der Anführer dieser Studentenunruhen, wurde von einem privaten Menschen, der zwei Tage nach der Filmpremiere von Werner Saubers «Der einsame Wanderer» erreicht, dieser Mann Berlin, mit der festen Absicht, Rudi Dutschke zu erschießen.
Der trägt übrigens deinen Nachnamen, der hieß auch Bachmann.
Ja, der heißt Bachmann. Ich habe bisher keine Verwandtschaft feststellen können.
Bin ich aber beruhigt.
So, und dieses Attentat auf Rudi Dutschke, was Rudi Dutschke übrigens schwer verletzt noch ein paar Jahre überlebt hat, dieses Attentat hat die Studentenbewegung interpretiert als einen Lynchmord, angestachelt durch die Springerpresse. Entsprechend kam es in der Folge dazu zu einem Springer-Tribunal, an dem der Molotow-Film dann auch gezeigt wurde. Und dieses Ereignis hat natürlich auch unseren Künstlerpoeten Werner Sauber nicht unbeeindruckt gelassen. Er beginnt an all diesen politischen Versammlungen der Studenten teilzunehmen. Es kommt zu Krawallen, Chaos. Die Filmschule wird besetzt. Während dieser Besetzung klaut Werner Sauber seinen eigenen Film, so wie Holger Mainz seinen klaut. Also weil man muss ja sich vorstellen, das waren ja damals noch so richtig kiloschwere Filmrollen und die gab es nur einmal und der Film gehörte der Schule und dann haben sie den geklaut, weil sie ihn nachher woanders zeigen wollten, weil es ihr Besitz war. Und
die werden dann aber ausgeschlossen aus der Schule, ne? Also der Unterricht wird niedergelegt, die haben ein Zutrittsverbot.
Ja, anschließend. Also ungefähr, glaube ich, 17 Kommilitonen werden da von der Schule verwiesen und damit ja eigentlich auch ein bisschen der Möglichkeit beraubt, sich weiterhin künstlerisch engagiert zu betätigen. Also auf eine Art fallen sie damit natürlich noch stärker direkt auf die Straße. Und es ist auch so, der Werner Sauber unternimmt zusammen mit dem Holger Mainz und Ulrike Edschmidt, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob sie dabei war. Auf jeden Fall unternehmen die eine Reise nach Italien und werden dort, das ist sicher eine lustige Szene für einen möglichen Film, werden dort verwechselt mit der offiziellen Delegation der Berliner Studentenschaft und werden überall empfangen von den lokalen italienischen aufständischen Studentengruppen und Urformen der Brigate Rosse, was dann das italienische Pendant zur RAF wird.
Was sie dort natürlich auch finden, ne, in dem Austausch auch mit den quasi links ausgerichteten in den anderen Ländern, ist Material für die Zeitung, für die Zeitschrift, an der sie eigentlich zu Beginn schon angefangen haben zu arbeiten und jetzt verstärkt arbeiten in dem Moment, in dem sie nicht mehr die Schule besuchen können. Die arbeiten doch an der Agit 883. Mhm. Und das ist übrigens auch vielleicht noch erwähnenswert in dem Kontext, dass in dieser Zeitschrift, die herausgegeben wird, unter anderem von Holger Mainz, in der aber auch Werner Sauber und Ulrike Edschmidt mitschreiben und mitdrucken. Dort wird auch das Gründungspapier der RAF zum ersten Mal abgedruckt.
Zwei, drei Jahre später dann?
Ja, 1970.
So. Ah, 1970, ja. Okay, ja. Das fächert sich ja dann so auf, oder? Die einen gehen zur Bewegung 2. Juni mit Fritz Teufel, die anderen gehen dann zur RAF. Mit Bader Meinhof.
Und Mainz.
Und Holger Mainz, ja. Jetzt für unsere Geschichte oder für das Leben von Werner Sauber oder jetzt Philipp Sauber gibt es jetzt noch so wie ein kleines romantisch lebensleichtes genießerisches Intermezzo, nämlich einen grandiosen Sommer in Rom. Ulrike und Werner gehen nach Rom, verbringen dort einen Sommer. Sie sind zwar dann abends am Strand in Ostia mit den Bewegten, politisch Bewegten von Italien, aber die verbinden ihren Widerstand auch mit ein bisschen Genuss.
und italienischer Lebensart. Und dort vertieft sich die Liebe auch und die Beziehung dieser jungen Patchwork-Spontanfamilie, Ulrike, der kleine Sebastian und Werner, Philipp. Und da gibt's auch eine Episode, die wichtig ist für die Beziehung der dreien, weil Ulrike war ja immer so ein bisschen überrascht, dass dieser 20-Jährige schon so Papi-Verantwortung übernimmt für einen Sohn, der gar nicht seiner ist. Und sie verliert den Jungen auf einem Markt in Italien, plötzlich ist er weg. Und Philipp Werner, von dem Ulrike sagt, er sei so ein Perfektionist, statt panisch rumzurennen, befragt er ganz systematisch die Leute ab und wie ein Rechen geht er durch diesen Markt, bis er den Kleinen gefunden hat und den Armen der verzweifelten Mutter wieder zuführt.
Zum Glück ein Schweizer Perfektionisten, ne?
Ja.
Der das Kind rettet.
Und danach, nur noch kurz, danach ist das kleine Kind noch ein Stück mehr sein Kind. Ja. Und das ist wichtig, weil später in der entscheidenden Wende im Leben von Werner Sauber ist es eben dann wichtig, dieses Kind, dazu ja. kommen wir sicher noch.
Genau, was sie allerdings auch noch dabei hatten in diesem Italienurlaub ist eine Kamera, ne? Und das fand ich auch noch recht interessant. Also Werner Philipp fängt mit seiner Kamera alles eigentlich ein, was ihm vor die Linse läuft und ist, also auch um da nochmal einen Rückbezug auf seine angehende Karriere als Filmemacher zu ziehen. Er versucht mit seiner Kamera vor allem Alltagsgegenstände, normale Situationen ganz perfekt ausgeleuchtet einzufangen und irgendwann während dieser Reise in Rom nimmt Ulrike ihm die Kamera weg und fängt an, ihn zu fotografieren, ist aber nicht so perfektionistisch, plötzlich sind Teile auf dem Bild unscharf und plötzlich erkennt aber der Philipp Werner Sauber darin auch eine gewisse Qualität. Ich fand das noch interessant, dass die Kamera so als Begleiter
absolut
mit und auf der Reise ist.
Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch, das ist wichtig, was du sagst, weil der Umgang mit der Kamera und mit dem Film ist auch ein gutes Mittel, um zu zeigen, wie Werner sich schrittweise politisiert. Mhm. Interessant ist es auch, diese Fotos, die sie von ihm macht, die sind ein Teil von diesem Schatz von Erinnerungen, den wir dann sehen werden, wie er das Stück für Stück vernichtet, um seine ehemalige Existenz aus. Also hier entstehen Erinnerungen, die wir später bei ihrer Vernichtung wiedersehen.
Die glücklichste Zeit der beiden.
Eigentlich die glücklichste, die unbeschwerteste Zeit, weil sie kommen zurück nach Berlin. Und jetzt ist wie klar, Werner hat sich so fest verändert und die Zeit hat sich so fest verändert, dass persönliches Glück und künstlerische Selbstverwirklichung und Individualität weniger denkbar sind als Kollektive. Die Idee, ein Teil eines Kollektivs, Teil einer Bewegung zu sein, wird immer wichtiger und dafür gibt es zwei Merkmale jetzt zum Beispiel. Das eine ist, Ulrike Edschmidt ist beteiligt an der Gründung dieser Kinderläden, also autonome, alternative Kinderbetreuungsstätten, weil es natürlich am Ursprung der Emanzipation steht die Tatsache, dass wenn Mütter arbeiten, Kinder betreut werden müssen, also und weil der Staat das nicht anbietet, weil er für ein traditionelles Familienbild ist. Gründen die selber solche Kitas, die es bis heute gibt, die Kinderläden. Und da engagiert sich auch der Philipp Werner Sauber als 21-Jähriger voll mit. Und das andere ist, er findet einen neuen Umgang mit der Kamera. Und zwar kauft er sich mit seinem Schweizer Geld bei irgendeinem Nerd in Spandau eine Videoausrüstung. Etwas, das es damals noch fast überhaupt nicht gab. Also er war der Erste, der einen Videorekorder, eine Videokamera hatte und ein kleines Schneidegerät, wo er die Sachen bearbeiten konnte. Und hat dann angefangen, und das finde ich total interessant, so eine Art Videosampling-Medienanalyse zu machen. Also der hat so mit seinem Video-Equipment ein Studio für Gegenöffentlichkeit gegründet. Und eines seiner Verfahren, das mich ein bisschen an die Situationisten um Guy Debord erinnert, eines der Verfahren war, er hat die Tagesschau genommen und hat eine neue Tonspur drüber gelegt. Und damit hat er die Macht der Medien oder die Deutungshoheit reklamiert für die Bilder, die in den Medien verbreitet werden.
Und dann gab es doch ein wirklich zentrales Ereignis, das muss doch ungefähr jetzt gewesen sein, 1970 in seinem Leben, als aus dem Auto von Holger Mainz eine Bombe auf einen Polizeiwagen geworfen wird und der explodiert.
Das ist, glaube ich, überhaupt die entscheidende Wende. Also ich glaube, jetzt dreht alles um 180 Grad. Vielleicht müssen wir schnell noch die Wohnsituation beschreiben. Sie sind mittlerweile alle zusammengezogen in diese Kommune.
Kommune 88,
das ist ja auch die Zeit, wo Holger Mainz hat, glaube ich, eine Zeit lang in der Kommune 1 gewohnt und kommt dann auch. Und Sie beschreiben das auch als Kommunenidyll. Da kommt wieder jemand zu Besuch, bleibt gerade für immer. Jemand kocht, jemand betreut die Kinder, jemand schreibt Agit-Prop-Material.
Und Rio Reiser und seine Band Tonsteine Scherben, die finden sich ja auch in dieser Kommune ein. Das ist auch also für später nochmal wichtig. Die werden als Tonmenschen dann auch wichtig für den nächsten Film, den Sauber dann noch machen sollte.
Und unser Schweizer Poet fährt Taxi in der Nacht, oder? Verdient Geld für die Familie und für die Kommune als Taxifahrer. Die hat natürlich gemeinsame Kasse, manche haben mehr eingezahlt, manche weniger. Und er hat seinen Beitrag geleistet mit nächtlichen Taxifahren.
Das ist gar nicht mehr vorzustellen, ne? Der hat den ganzen Stadtplan von Berlin im Kopf gehabt. Heute mit unseren Navis irgendwie im Handy. Das ist natürlich kein Thema mehr.
Wobei man fairerweise sagen muss, das war noch der halbe Stadtplan. Wir sind da in Berlin der Mauer. Wir sind in diesem eingekesselten West-Berlin, das eine ganz eigentümliche Atmosphäre hatte.
Genau, dann 1970, die Bombe explodiert unter dem Polizeiwagen. Wie geht's weiter?
Ja, also was ist da passiert? Eine Röhrenbombe, wie es heißt, wurde aus einem fahrenden Mercedes unter ein Polizeiauto geschleudert und um ein Haar hätte das eine Riesenexplosion mit toten Polizisten gegeben. So. Und ein paar Tage später hämmert es sehr, sehr heftig an die Kommunentür in diesem Haus, wo die alle zusammen wohnen. Und die Polizei steht draußen und verhaftet die. Weil das Auto gehört Holger Mainz. Holger Mainz ist also verdächtigt, einen Bombenanschlag auf ein Polizeiauto verübt zu haben. Und weil Ulrike und Werner sagen, nö, der war immer hier, der war überhaupt nicht Bombenschmeißen, wir bezeugen sein Alibi quasi, werden die mit verhaftet. So. Und dann kommen sie ungefähr 8 Wochen in schärfste Isolationshaft. Und in dieser Isolationshaft verändert sich Philipp Werner Sauber für immer. Ungerecht dort eingekerkert von einer Staatsmacht, die nicht differenziert, in menschenunwürdigen Isolationshaftbedingungen gehalten. So eine Situation, die ein bisschen erinnert an diese Geschichte mit Brian hier im Zürcher Gefängnis mit seinem Anwalt Rombert, der damals ja schon Terroristen verteidigt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Also die kommen da sehr erschüttert wieder raus. Und da, ja.
Also vielleicht nur dazu noch, Ulrike, darf man ja nicht vergessen, hatte ja dieses Kind, ne, und wurde 2 Monate in Isolationshaft gesteckt. Und glücklicherweise, aus ihrer Perspektive, war das Kind zu der Zeit mit einer befreundeten Familie auf einen langen Sommerurlaub gegangen. Und Ulrike hat diese Isolationshaft überlebt, indem sie in einer Form von innerer Immigration in eine Form von innerer Emigration gegangen ist, weil sie einfach wusste, sie muss das durchhalten, weil sie eine Verantwortung hat im Leben außerhalb der Zelle. Und der Werner Philipp Sauber ist, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, den komplett entgegengesetzten Weg gegangen. Der hat sich angefangen aufzulehnen. Der hat gekämpft, der hat begonnen zu kämpfen. Und damit ist vielleicht dieser, würde ich fast behaupten, der Künstler, der Poet zerbrochen oder zerbrochen worden.
Ja, das stimmt total. Also ich glaube, die kommen wie mit zwei Entscheidungen daraus. Ulrike sagt, so weit kommt's nie mehr. Ich kann nie mehr ein Risiko einnehmen, das mich von meinem Kind trennt. Mhm. Und Werner kommt daraus mit der Entscheidung, mich kriegen sie nie mehr lebendig in so einen Knast.
Also die Familie, die kurz zuvor noch glücklich in Rom war und den schönsten Familienurlaub in der italienischen Sonne mit dem italienischen Essen, im italienischen Flair feiern konnte, ist wenige Monate später durch diesen Einschnitt, durch diese Verhaftung eigentlich wie vor völlig neue Herausforderungen gestellt.
Und so ist es auch. Sie kommen dann zurück, zwar in ihre Kommune, aber sie haben sich wie entfremdet. Es wird nie mehr so sein wie vorher. Ulrike beschreibt, er hätte sich abgekapselt. Und tatsächlich ist das der Anfang seines Doppellebens.
Und der Anfang vom Ende der Beziehung.
Also aus einem Studenten, der übrigens mal als Projekt hatte, Herr der Ringe zu verfilmen, wurde ein Mitglied der Bewegung 2. Juni. Also eine Bewegung, die Anschläge verübt, Banken ausraubt und so weiter. Und das fängt hier an.
Also Werner plant jetzt von dem Moment an seine neue Identität, mit der er im Untergrund verschwindet. Das heißt, er beginnt sukzessive mit diesem Schweizer Perfektionismus quasi im Gepäck oder auch als Talent im Gepäck, beginnt er seine Identität zu verwandeln und seine Vergangenheit aufzulösen.
Und zwar so, wie es für ihn typisch ist, systematisch.
Genau.
Er geht nach Italien, lässt sich dort erklären, mit welchen Werkzeugen man am besten Autos und Türen aufknackt. Er lernt Techniken, um Pässe zu fälschen und hat tatsächlich zu Hause einen Projektor, mit dem er den Teil des Stempels, der auf dem neu eingeklebten Foto fehlt, auf den Pass projiziert, um ihn dann genau nachzuzeichnen und so weiter. Und hat dieses Buch, das damals sehr gefragt war, von Carlos Mariella, das Handbuch des Stadtguerilliero. Der bildet sich zum Widerstandskämpfer aus im Selbstkurs.
Und entfernt sich damit sukzessive sowohl von Ulrike als auch von dem kleinen Sebastian.
Und zwar eine Zeit lang versuchen sie es noch. Sie reißen auch. Und das ist so wie ein verzweifelter letzter Moment, würde ich sagen, ein letztes Aufbäumen. Sie reisen zusammen in die Schweiz. Mhm. Zum ersten Mal betritt Ulrike das Elternhaus an der Reseda-Straße, die Jugendstilvilla. Der Empfang ist kühl und kurz. Und sie gehen da wieder raus. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass sie sich umdrehen und einen erhobenen Zeigefinger Richtung Villa strecken.
Du meinst Mittelfinger.
Mittelfinger, Entschuldigung. und in diesem Moment macht Werner Sauber Ulrike Edschmidt noch einen Heiratsantrag.
Völlig absurd in der Situation, oder?
Ja, also kurz vor dem endgültigen Absterben der Beziehung. Und auf der Heimreise... Sie macht ja dann immer noch für ihn Sachen und ihm zuliebe hilft sie, wo Schmiere stehen oder irgendwie warnen, macht so ein bisschen mit. Und sie sind zusammen auf der Heimreise von Zürich nach Berlin und werden am Zoll gefilzt. Und sie hat Waffen, die sie für ihn schmuggelt und wird rausgenommen von der Polizei. Und er fährt alleine weiter nach Berlin. Oder wie war das genau?
Nein, also sie hatte keine Waffen dabei, weil dann wäre sie ja gerade schon im Gefängnis gelandet.
Stimmt, ich habe gerade gemerkt, das kann ja nicht stimmen.
Nein, sie hatte einfach, wie man so heute sagen würde, ein fahndungsverdächtiges Gesicht. Und deswegen hat die Polizei sie mitgenommen, um zu erforschen, wer diese Frau ist, wozu sie gehört, natürlich im Kreise dieser Linken,
so
weil sie eine Verdächtige war. Und in dem Moment trennen sich aber die Wege der
Weil
beiden.
Weil er mit den Waffen nach Berlin fährt.
Er mit den Waffen fährt so, nach Berlin. Ja. Aber das finde ich auch nochmal ein Punkt, auf den wir vielleicht jetzt in dem Moment auch noch ganz kurz beharren. Er bringt, wenn ich das richtig verstehe, hat er doch Waffen aus der Schweiz nach Deutschland transportiert.
Ja, dazu gibt es mehrere Versionen. Es gibt auch die Version, dass er Waffen aus Berlin nach Zürich gebracht hätte. Und in beiden Fällen geht es aber um die Bendlistraße. Die Bendlistraße, und das ist auch nochmal ein Zürcher Kapitel, das wir hier gut reinbringen können. Die Bendlistraße war eine kleine Zürcher Terrorzelle, die aufgeflogen ist, weil ein Typ nackt aus dem dritten Stock des Fensters gesprungen ist.
Auf
LSD und Kokain, paranoid. Und als dann die Polizei kam und die Wohnung untersucht hat, aus der er gesprungen ist, haben sie das Kochbuch des Anarchisten, noch blubbernde Erlenmeyer-Kolben mit irgendwelchen Chemikalien und Waffen und Maschinengewehre und so gefunden und haben damit tatsächlich eine Zürcher, bewaffnete Zürcher militante Terrorzelle ausgehoben, mit der Werner Sauber nachweislich in Verbindung stand, auf die eine oder andere Weise.
Also die NZZ spricht zu der Zeit von der Sauber-Edschmidt-Gruppe analog zur Baader-Meinhof-Gruppe in Deutschland.
Wie immer hat die NZZ das reaktionär ein bisschen übertrieben, ähnlich wie die Springer-Presse hat sie sehr schnell da Urteile gefällt. Es gab keine Edschmidt-Sauber-Bande. Aber ja, genau so ist es.
Ja, an der Stelle möchte ich noch gerne was zum Verhältnis der Schweiz zum damaligen Terrorismus sagen. Also in der Schweiz gab es auch eine linksterroristische Szene.
Obwohl man immer so tut, als wären das die anderen.
Genau, als wäre das die RAF in Deutschland oder die Brigate Rosse in Italien. Aber diese linksterroristische Szene in der Schweiz, die war viel kleiner und viel weniger radikal und sie agierte auch weniger professionell als die Szenen in den umliegenden Ländern. Es gab auch eine Reihe von Bombenanschlägen in der Schweiz, die missglückten aber oft. Einmal zum Beispiel hatte sich die Szene eine deutsche Bank als Ziel auserkoren und hat aber dann aus Versehen eine amerikanische Bank getroffen. So. Man könnte also sagen, dass die Schweizer Terrorzellen extrem unbedarft vorgingen und das ist vermutlich auch der größte Gegensatz zur RAF, sie war nicht militärisch organisiert. Und was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, der Terror wurde nie als etwas Schweizerisches zu der Zeit wahrgenommen, sondern die ausländischen Frauen, also vor allem die ausländischen Frauen, die am Linksterrorismus in der Schweiz beteiligt waren, die galten in den Medien als Anstifterinnen und als Verführerinnen von jungen, unbedarften Männern.
Ah ja, das geht weit zurück. Das Böse ist in der Frau.
Ganz genau, in der Frau und im großen Kanton oder bei den Italienern.
Übrigens gibt es da noch eine Seitengeschichte. Dieser Mann, der auf LSD aus dem Fenster gesprungen ist, der ist dann 3 Tage später aus dem Krankenhaus ausgebrochen, indem er ein Leintuch ans Fenster gebunden hat und dann rausgeklettert ist. Und das hat Baader in Berlin mitgekriegt und fand das fantastisch. Und hat die Jungs sozusagen zu ihrer Widerstandsarbeit in Zürich gratuliert.
Der große Kanton gratuliert in
genau.
Die Schweiz.
Ja. So.
Also Sauber ist in Berlin, Ulrike Edschmidt ist kurzzeitig inhaftiert, weil verdächtig. Und die beiden begegnen sich in Berlin schon nochmal, aber die Beziehung ist eigentlich kurz nach dem Heiratsantrag, kurz nach dieser missglückten Zugsreise am Ende.
Ja, und zwar vollzieht jetzt Philipp Werner Sauber seinen lange vorbereiteten Plan. Er ändert seine Identität und geht in den Untergrund. Und also das ist physisch zu verstehen, er bezieht eine andere Wohnung, eine gesichtslose, nicht eingerichtete Wohnung irgendwo, nimmt eine neue Identität an, aber jetzt heißt er Leo und ist in dieser nüchtern, kahl eingerichteten Wohnung, in der ihn die Ulrike noch ab und zu trifft, nachdem sie 3 U-Bahn-Stationen, 4 Häuserecken, einen Bus und so genommen hat, um unerkannt dahin zu kommen. Aber in diesem Zimmer vollzieht Leo seine vollständige Verwandlung in einen unsichtbaren, gesichtslosen Widerstandskämpfer.
Also er sieht ganz anders aus als der Werner, der damals an die Filmakademie kam. Ne? Also hat keine dandyhaften Seidenschäle mehr an. Das Einzige, was ihn noch umgürtet, ist dieser Kälbergürtel, richtig?
Ja, und ansonsten trägt er jetzt einen Polyester-Rollkragenpullover und ein C&A-Jackett und eine andere Frisur und sogar eine Fensterglasbrille. Er sieht also wirklich aus wie der irgendjemand und nicht mehr wie der Prinz, als der er nach Berlin gekommen ist. Und das ist eben dieser große Moment, auf den wir vorher schon ein bisschen abgezielt haben. Hier zerstört er systematisch alles, was an sein früheres Leben erinnert. Also hier sehen wir ihn, wie er die Fotos damals von Rom zerschneidet. Er vernichtet alles, wo es von ihm noch Bilder gibt und Tagebuch und Nachrichten. Und er versucht wirklich, damit man seiner nie mehr habhaft wird, löscht er den Philipp Werner Sauber aus. Und damit löscht aber auch den Mann aus, in den Ulrike Edtschmidt sich verliebt hat.
Und den zum Vater gewordenen Stiefvater, ja, vom kleinen Sebastian.
Auch das Kind trifft er dann noch 2-3 Mal heimlich. Und
einmal sagt auch das Kind den falschen Namen, also den falschen, in dem Moment falschen Namen. Er spricht ihn in der Öffentlichkeit
nicht als Leo an,
sondern als Philipp. Und daraufhin rutscht ihm, so wird es zumindest kolportiert, die Hand aus. Und er schlägt dieses Kind, was er eigentlich so heiß geliebt hat, ins Gesicht. Und damit ist auch diese Beziehung nachhaltig beschädigt.
Und er wird ihn nur noch einmal sehen, in dem Jahr, als er stirbt, wird er einmal noch Ulrike bitten, mit ihr nach Hause gehen zu dürfen, und wird heimlich in das Zimmer schleichen und wird den schlafenden Jungen noch einmal anschauen und wenige Monate drauf dann sterben.
Wollen wir da kurz hinspringen zu seinem Tod noch?
Ja, über die Jahre, also über viele Jahre sind es nicht. Wir sind jetzt schon so 73 ungefähr. Er geht jetzt in den Untergrund, ist dort an Aktionen beteiligt, von denen man nicht alles weiß. Es gibt das Zeugnis eines Schweizer Schriftstellers, Daniel de Roulet. Der hat ihn in dieser Zeit, wo Ulrike ihn nicht mehr bei sich hatte, hat er ihn kennengelernt, ja, und weiß ein paar Sachen über diese Zeit. Und er war unterwegs in ganz Europa und hat Strategien für bewaffneten und nicht bewaffneten Widerstand versucht zu systematisieren und zu erklären und aber andere wieder zu lernen, war aber auch bei Banküberfällen beteiligt. Bei einem Banküberfall übrigens soll er Bonbons verteilt haben, während die Angestellten den Tresor öffneten, um klarzumachen, dass es darum geht, den Reichen zu schaden und nicht den Mitarbeitern einer Bank.
Und er hat doch dann auch in einer Motorenfabrik gearbeitet und hat, also stand da richtig an der Stanze und hat angefangen, auch links anarchistisch ausgerichtete und kommunistische manifestartige Texte zu verfassen in dieser Position. Er heißt dann, glaube ich, auch schon wieder anders. Er hieß dann plötzlich Klaus Tangermann.
Ja.
So, also ist nochmal mit einem anderen Namen dort quasi in Köln dann auf eine Art sesshaft geworden im Untergrund. Und wenn ich mich richtig erinnere, sieht er Ulrike Edtschmidt dann noch ein einziges Mal, ziemlich kurz, bevor er sie nicht mehr sehen kann. Und dieses Treffen der beiden, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, das ist doch so wirklich schon komplett entfremdet, oder?
Ja, das ist eine ganz traurige Situation. Da begegnen sich zwei, und wir kennen die Geschichte aus ihrer Perspektive, begegnen sich zwei, die sich mal richtig, richtig geliebt haben. Und sie können nicht mehr miteinander sprechen, weil er ist nur damit beschäftigt, unsichtbar zu sein. Er ist nur sich am Umschauen und am den Weg ändern und spontan eine andere Abzweigung nehmen. Er ist nur damit beschäftigt, ein Schatten zu bleiben, und sie kann ja mit einem Schatten eben nicht den Austausch haben, den sie sich wünschen würde. Und das ist so ein verzweifeltes, stummes Auseinandergehen, wo sie ihn dann auch offiziell verlässt.
Ja, und ich glaube, in dem Moment spürt sie auch, dieser Mensch hat die ganze gemeinsame Vergangenheit, die sie teilen, bei sich oder in seiner Erinnerung, in seiner Welt ausgelöscht. Also nicht nur, indem er Fakten vernichtet hat, wie Fotos, sondern indem er einfach dieses Leben auch nicht mehr anspricht. Es gibt dieses Leben nicht mehr. Darüber wird nicht mehr gesprochen. Er hat dieses gemeinsame Leben eigentlich in sich abgetötet. Und ich finde das sehr berührend, diese Geschichte, wenn ich mir diesen großen Bogen dieser Beziehung.
Für die Liebesgeschichte ist das ein absoluter traurigstmöglicher Tiefpunkt. Werner Saubers Gesicht erscheint dann übrigens auch noch auf Fahndungsplakaten, weil er von Kollegen verpfiffen wird. Also man muss wissen, er hat eigentlich nie einen Fehler gemacht, aber weil andere Leute dann doch über ihn gesprochen haben, wurde dann sein Konterfei doch irgendwann auf Fahndungsplakaten sichtbar im Zusammenhang mit Überfällen. Und dann kommt es, ich glaube, wir gehen jetzt mal zum Schluss, damit wir mal so das Leben einfach beieinander haben, kommt es zu dem tragischen Ende. Auch das geht wieder nicht auf seine Kappe. Ein Bürger in Köln schaut von seinem Fenster aus auf einen Parkplatz und sieht so drei Leute, die ihm nicht so gefallen, in ein Auto steigen und dort reden. Und dann ruft er die Polizei, er hätte das Gefühl, es seien Autodiebe. Da kommt die Polizei und macht eine Personenkontrolle. Und zwei dieser Personenkontrollen gehen neutral aus. Es handelt sich um gefälschte Pässe, die sind in keinem Zentralcomputer vermerkt. Aber der eine hat den Vermerk Anarchist in der Datenbank. Und sofort
eskaliert
die Situation. Und es kommt zu einer Schießerei.
Also irgendwie soll doch der Werner Sauber aus dem Auto ausgestiegen sein. Und also eben, und dann plötzlich wurde das von den Polizisten als schon Angriff empfunden. Und ja, schon sind die Kugeln durch die Luft geflogen. Und dann, also ich meine, ab dem Moment ranken sich ja auch verschiedene Versionen um das, was da auf diesem Parkplatz sich tatsächlich ereignet hat.
Genau, und auch da ging es natürlich sofort wieder um die Deutungsmacht. Natürlich hatte die Polizei ein Interesse an einer gewissen Darstellung. Und natürlich hat die reaktionäre Presse wie die NZZ hat diese Version auch sofort so übernommen. Und Daniel de Roulet leitet her, dass in der einen Pressemeldung in der NZZ über den Tod von Werner Sauber auf diesem Parkplatz in Köln, dass da schon 5 Sachfehler drin sind. Und zwar heißt es, 3 Männer hätten an fremden Autos rumhantiert. Stimmt nicht, sie saßen einfach in ihrem Auto. Zweitens hätten die Männer das Feuer eröffnet. In Wahrheit hatten aber die Polizisten schon 2 Magazine leergeschossen, bis der tödliche Schuss von Leos Philipps Werners Pistole auf den Polizisten kam. Dann hieß es in der Zeitungsmeldung, alle 3 Männer hätten geschossen, aber nur Leo hat geschossen, eben sich umdrehend schon mit den Kugeln im Rücken. Dann hieß es, der 3. Insasse hätte seine Waffe nicht weggeworfen und musste deshalb erschossen werden. Der hatte aber gar keine Waffe. Und 5., und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, Leo sei wegen der Sprengung eines Polizeiwagens in Haft gewesen. Wir erinnern uns aber, er war nicht wegen der Sprengung, sondern wegen eines Irrtums, der sich dann herausgestellt hat. Das haben wir vorher gar nicht sauber zu Ende erzählt. Die waren gar nicht, Holger Mainz hat gar nicht diese Bombe gelegt. Es war ein Typ, der sein Auto ausgeliehen hatte. Also damals, als sie da im Knast waren, in Isolationshaft, war es aufgrund einer falschen Anklage. Aber das ist nie berichtigt worden. Die Presse hat es immer weiter tradiert als die Bombenleger.
Also von 1970, als diese Bombenlegung war, bis 1975, als Werner Sauber, Philipp Sauber, erschossen wird. Und vielleicht gibt es aber noch ein kleines historisches Detail dazu, was ähnlich auch nochmal, oder die Absurdität des Ganzen nochmal unterstützt. Kurz davor wurde, also kurz bevor es zu diesem Schusswechsel da in Köln kam, wurde der CDU-Bürgermeisterkandidat Peter Lorenz in Berlin entführt, und zwar von der Bewegung 2. Juni. Und man hat den Werner Sauber zu der Bewegung 2. Juni zugeordnet.
Richtigerweise zugeordnet.
Und man hat vermutet, dass er an dieser Entführung beteiligt war. Diese Entführung ging übrigens, ist übrigens die einzige RAF-Entführung, bei der es zu einem Geiseraustausch kam.
Das war, glaube ich, auch der Grund, warum er auf diesen Fahndungsplakaten
und,
war.
Genau. Und man hat aber nicht nur, man hat vermutet, dass er dort maßgeblich beteiligt gewesen sein muss an dieser Entführung, die in Berlin stattgefunden hat. Zu der Zeit ist aber erwiesen, dass Werner Sauber in einer Fabrik in Köln an der Stanze stand. Also auch das nur nochmal vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, wie schwierig oder in welcher Absurdität sich die historischen Tatsachen dort.
Ja, und welche Rolle auch Fake News der Medien gespielt haben.
Total.
Also natürlich waren das keine Unschuldslämmer.
Ja.
Also tatsächlich, sie haben ja Leute ermordet und sie haben Leute entführt und sie haben Banken überfallen. Und es geht ja überhaupt nicht darum, das schön zu reden. Aber die bürgerliche Presse hatte einen großen Anteil an der Eskalationsspirale, die überhaupt so weit geführt hat.
Absolut. Was mich noch berührt hat, um auch noch mal kurz auf Ulrike zurückzukommen, die hat wohl in dem Moment, als dieser Schusswechsel passiert ist, hat sie wie gespürt, dass Werner Sauber das Leben zu Ende geht.
Ja, und am Tag drauf kriegt sie den Anruf, dass er tatsächlich da durchsiebt von 28 Polizeikugeln tot gefunden wurde. Es kam dann später auch natürlich noch zu einer juristischen Aufarbeitung, bei der auch wieder geflunkert wurde im Sinne der Polizei. Dazu haben wir noch eine schöne Anekdote. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir beschließen jetzt mal die Mise en place. Wir haben jetzt den Bogen geschlagen von diesem 20-jährigen Studenten, der 1967 nach Berlin kommt, um Filmkünstler zu werden, bis 8 Jahre später der 28-jährige Leo, ein Untergrund-Stadtguerilla, aufgrund eines fatalen Irrtums auf einem Parkplatz in Köln erschossen wird.
Was wir über Ulrike Edschmidt noch erfahren, ist, dass der Werner Sauber mal bei einer Wahrsagerin war. Ich glaube, das war sogar in Zürich. Und die Wahrsagerin hat damals zu Werner Sauber gesagt, dass er sein 30. Lebensjahr nicht erleben wird. Und darauf habe wohl Werner Sauber entgegnet, das sei eigentlich kein Problem, weil er habe ja eigentlich alles gehabt, was man im Leben haben muss, eine Frau und ein Kind.
Das ist auch ein möglicher Anfang von einem Film, so ein Orakel. Aber es ist vielleicht jetzt nicht der Film, den wir draus machen würden, oder?
Ja, vielleicht nicht. Aber es ist ja ein bisschen beunruhigend.
Ja, es ist ein bisschen spooky.
Das ist es. Aber trotz alledem finde ich, dass diese ganz kleine Anekdote nochmal erzählt, dass die Wichtigkeit, also dass diese zwei Menschen, Ulrike und Sebastian, für Werner Sauber von wirklich größter Wichtigkeit in seinem Leben gewesen sein müssen.
Ja.
Und das berührt mich.
Also damit sind wir ja ein bisschen bei der Frage auch nach dem emotionalen Kapital oder den emotionalen Momenten, die wir da in der Geschichte haben. Und ich glaube, wir haben es beim Durchgang durchs Leben schon ein bisschen benannt, aber wenn wir es uns jetzt nochmal vergegenwärtigen, also rührend oder irgendwie auch aussagestark ist doch die Beziehung zu diesem Kind.
Mhm. Also zwischen Werner und diesem Kind.
Ja, oder auch im Dreieck.
Mhm.
Also es geht ja im Kern um die Entscheidung von Ulrike, nicht in den Untergrund zu gehen, nicht ihr eigenes Leben zu opfern für den höheren Zweck.
Mhm.
Obwohl sie auch fand, die Gesellschaft ist total krank und man muss das System zerschlagen und man muss alles neu machen und in diesem System kann man eigentlich nicht mehr leben, hat sie doch irgendwie entschieden, aber ich habe ja ein Kind, also ich muss mich irgendwie arrangieren.
Mhm. Mhm.
Und in dem Moment, wo Werner sich verabschiedet von dem Kind, sagt er ja auch, es ist meine Aufgabe, und ich sage jetzt mal religiös, es ist mein Kreuz, das ich nehmen muss, meine Identität, mein Lebensglück zu opfern, weil der höhere Zweck ist wichtiger. Ich muss in der Revolution aufgehen.
Ja, ich glaube, da gab es auch noch eine wichtige Figur für den Werner Sauber, die ist jetzt vielleicht in unserem Überblick nicht so, noch nicht so prägnant vorgekommen, aber für einen Film stelle ich mir diese Figur natürlich als einen sehr wichtigen Charakter vor. Und wir haben es erwähnt, die beiden leben in der Kommune, in der auch Holger Mainz lebt. Was wir aber nicht erwähnt haben, ist, dass Holger Mainz bei dem dritten kollektiven Hungerstreik im November 1974, also infolge dieses Hungerstreiks, stirbt. Und dieses, also dieses Bild von diesem völlig ausgehungerten jungen Mann geht, wie man heute sagen würde, viral. Und das erschüttert Sauber zutiefst oder macht ihm vielleicht auch nochmal auf einer visuellen Ebene, was ja eigentlich mal seine Kunstform war, klar, dass seine Mission der Kampf gegen dieses System, gegen diesen ultragroßen und auch nicht so ganz fassbaren Antagonisten ist. Und dass das kleine Glück, das man möglicherweise mit einem kleinen Kind empfinden kann, dafür zu opfern muss.
Und das finde ich eben total interessant, weil Holger Mainz stirbt ja sozusagen richtig als Märtyrer.
Ja.
Und ich hatte eben erst das Gefühl, das ist so ein Film wie Bonnie und Clyde. Ja. Oder ist so ein cooles Terroristenpärchen, das am Schluss im Kugelhagel stirbt. Und die Parallelen sind ja nicht zufällig. Bonnie und Clyde ist ja 1967 entstanden und hatte ja genau eigentlich im Subtext diese Vietnam-Geschichte und den Jugendaufstand in Amerika und die Revolte. Und erzählt ja von Bonnie und Clyde zwei Ganoven, die sich nicht zuletzt immer mehr radikalisieren, weil die Staatsmacht sie immer brutaler verfolgt und die auch den Leuten, denen sie begegnen, erklären Robin Hood-artig, dass sie gegen das Establishment kämpfen und dafür so zum Teil sogar gefeiert werden und dann aber am Schluss brutal in diesem Maschinengewehrsalven sterben. Also da gibt's einige Parallelen. Aber ich glaube eben aufgrund dessen, was du jetzt gesagt hast, dass wir eher bei The Last Temptation of Christ sind. Nämlich bei dieser Geschichte, wo Jesus am Kreuz hängt, um für seine Revolution zu sterben und ihm der Teufel noch einmal die Versuchung schickt, du könntest doch ein bürgerliches Leben haben. Du könntest doch mit Maria Magdalena Kinder zeugen. Da draußen auf dem Land, ihr habt eine Hütte und ein schönes Leben. Am Abend kommst du heim vom Feld und Maria Magdalena hat ein Essen für dich gekocht und die Kinderlein springen lustig um dich her. Und diese Versuchung am Kreuz muss er ertragen und sagen, nein, ich nehme dieses Leben nicht. Ich sterbe für die Revolution, die man es ja auch nennen kann, am Kreuz. Eigentlich sind wir von der Thematik her näher da als bei Bonnie und Clyde.
Ja, definitiv. Und ich finde, auch da muss man nochmal auch die große Verwandlung von dem Sauberdenken, die so ein Film erzählen könnte oder die ich toll fände, in diesem Film zu vermitteln. Der kommt aus einer superreichen Familie. Der ist Millionärssohn. Der ist an der Spitze des Kapitalismus eigentlich aufgewachsen und geboren oder im Schoß dessen. Und kommt in dieses Berlin und am Schluss ist er ein wirklich überzeugter Kommunist und Anarchist, der sich also angefangen bei Kinderläden, der Gründung von den Kinderläden, bis hin zur Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Missstände der arbeitenden Bevölkerungsschicht, das ist, er wechselt, sagen wir mal so, die Seite eigentlich komplett.
Ja, es gibt ja eine ganze Reihe von solchen Figuren. Es gibt als Zeitgenossen von Werner Sauber gibt es auch diesen Fritz Zorn, der das Buch Mars geschrieben hat, wo er sein eigenes Krebsleiden als Symptom am Arsch der reichen Zürichberg-Gesellschaft interpretiert hat im Rahmen der Jugendunruhen. Und übrigens hat auch warum Leo? Leo hat in der kurzen Freundschaft mit Daniel de Roulet ihm erklärt, er habe den Namen aus aus Robert Walsers Jakob von Gunten. Und das sei ja auch einer, der die Schweiz beschmutzt hätte und den sie dafür ins Irrenhaus gesteckt hätten. Und er würde sich nie mehr ins Irrenhaus stecken lassen, er würde sterben.
Vielleicht müssen wir auch noch mal darüber nachdenken jetzt, wenn wir einen Film draus machen wollen würden. Man braucht ja eine Figur, mit der man mitgeht. Welche Figur ist denn das bei uns? Also mit welcher Figur identifizieren wir uns denn in dem Film?
Das hat, glaube ich, damit zu tun, wer unsere Hauptfigur ist. Wenn Ulrike Edschmidt die Hauptfigur ist, dann ist es aus ihrer Perspektive die Geschichte des Verschwindens dieses Mannes aus dem realen Leben, das Abtauchen in den Untergrund und der Schmerz über den Verlust der Liebe an die Revolution. Und dann würde es vielleicht anfangen, würde die Geschichte vielleicht anfangen mit diesem Telefongespräch, so klassisch Meet the Cute, oder? Mhm. Also die treffen sich und zack, Liebe auf den ersten Blick und dann geht's aber ganz schlimm aus. Wenn wir es als Geschichte erzählen mit Werner als Hauptfigur, dann können wir mehr über die Zeit erzählen, wo er schon abgetaucht ist. Mhm. Weil Ulrike verliert ihn ja dann. Also für sie ist er ja dann der, der einfach weg ist und von dem sie wieder hört, wenn er gestorben ist. Da gibt es ja übrigens eine schöne Klammer.
Ja.
Die Ulrike hat als allerersten Lover einen syrischen Arzt gehabt, der netter Kerl war, mit dem sie nachher freundschaftlich verbunden blieb. Und kurz bevor Leo Werner in den Untergrund geht, steckt Ulrike ihm die Visitenkarte von diesem Arzt zu und sagt, wenn du jemals Trouble hast, geh zu dem, der hilft dir, ohne dich zu verpetzen. Und ausgerechnet dieser Arzt in Köln ist der, der den Leichnam von Werner Sauber auf seinem Tisch hat und nachher zu Protokoll gibt, dass seien unendlich viel mehr Kugeln in dem Körper drin gesteckt, als die Polizei offiziell hat verlauten lassen. Mhm, Aber eben nochmal, wenn wir es als seine Geschichte erzählen, dann können wir mehr über diese Zeit erzählen, wo er weg ist. Da gibt es nämlich die lustigen Seiten des Räuberlebens. Es gibt eine Anekdote, die Daniel de Roulet erzählt. Er hat ihn kennengelernt in Paris an einem internationalen Treffen der Automobilarbeiter. Und da waren die Leute von Alfa Romeo und Fiat aus Italien, die gesagt haben, wie streiken geht. Und dann waren dort noch die Autofabrikarbeiter aus England von Ford, die ganz gelassen gesagt haben, man muss sich einfach krank schreiben lassen, um das System zu bremsen. Die Franzosen von Renault wiederum haben gesagt, Werke besetzen und Chefs entführen. Und die Deutschen von BMW haben gesagt, dass sie immer absichtlich Schraubenbolzen in den gefertigten Türen hinterlegen, so dass nachher die Leute durchdrehen, weil immer irgendwas rasselt irgendwo. Kleine Anekdoten, die vielleicht helfen, eine sonst sehr, sehr auch schwere und ernste und auch eben zum Teil traurige Geschichte zu erzählen im Sinne eines unterhaltenden Films.
Ja, mich interessiert natürlich schon, vielleicht ist das dann auch ein bisschen die weibliche Perspektive, mich würde es schon interessieren, näher an den Charakter dieser Ulrike Edschmidt auch ranzukommen, weil ich mir vorstellen kann, dass der innere Konflikt, dem sie ausgesetzt ist, sehr groß ist. Und der ist, also versinnbildlicht wird der schon durch die zwei wichtigsten Männer in ihrem Leben. Der eine Mann ist zu dem Zeitpunkt noch ein Junge und ist ihr Sohn. Und der andere Mann ist eben Werner Sauber. Und ich glaube, dass sie in diesem Konflikt, dass es gar nicht so einfach zu handeln ist, gehe ich in den Untergrund, weil ich ja politisch eigentlich die Meinung teile dieser Menschen, die den Untergrund bevölkern, oder bleibe ich die Familienmutter? Und sie ist ja auch in einem, auch mit anderen Frauenfiguren um sich herum in Kontakt, die ihr Leben aufs Spiel setzen für den Kampf, für den anarchistischen Kampf. Und auch davon weicht sie immer so einen Schritt zurück, aber so wie ich sie erfahre, nicht so, dass es ihr leicht fallen würde. Und ich glaube, dieser Konflikt, sich zwischen der Kleinfamilie zu entscheiden oder der politischen Mission, der könnte so einen Film auch ganz gut tragen.
Und noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Es gibt von Daniel de Roulet noch ein zweites Buch, Ein Sonntag in den Bergen. Daniel de Roulet hat nämlich 2006 bekannt gegeben, dass er es war, der damals 1975 in Gstaad das Chalet von Axel Springer abgefackelt hat. Das war
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich.